Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 8. März 2025, gleich dem 18. Iswan 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Zunächst hören Sie bitte die Fortsetzung der Geschichte von dem Vogel, der auf der Suche nach einem besseren Ort seine Freunde verlassen hatte. Er entdeckte eine liebliche Landschaft, doch dort hatte ein Vogelfänger sein Netz ausgelegt und sich mit Zweigen und Blättern getarnt. Der Vogel hatte aber gleich erkannt, dass er einen Mensch vor sich hat, und als dem Vogelfänger das klar wurde, tischte er mit einer Lügengeschichte. Er sei ein Einsiedler, und zwar hätte ihn der plötzliche Tod eines Nachbarn zur Besinnung gebracht, und er hätte sich von allem Weltlichen abgekehrt, um in dieser einsamen Landschaft sich in die Gottesanbetung zu vertiefen. Da sagte ihm der Vogel, »An deiner Stelle wäre ich zu Hause geblieben.« »Ich glaube, du hast den falschen Weg gewählt.« Der Vogelfänger fragte, »Wieso denn das? Ist das ein Fehler, sich der Gottesanbetung zu widmen?« »Nein, das ist nicht«, sagte der Vogel, »aber die Großen der Religion haben vom Einsiedlertum abgeraten. Gott hat dich dazu erschaffen, dass du unter den Menschen lebst. Heißt es nicht, dass die Gottesanbetung in Gemeinschaft mehr wert ist als das Gebet als Einzelner?« Du solltest wieder unter die Menschen gehen, unter ihnen leben und Freud und Leid mit ihnen teilen. Kurzum, der Vogel versuchte, dem Mann viele gute Ratschläge zu geben und wusste nicht, dass dieser überhaupt kein Einsiedler, sondern ein Vogelfänger war, der es auf ihn abgesehen hatte. Der Vogelfänger aber hätte sich am liebsten gleich auf den Vogel gestürzt, damit er endlich aufhört, ihn zu mahnen. Aber der Abstand zu ihm war zu groß. Er musste also warten, bis ihm das Federvieh in das ausgelegte Netz lief. Der Vogel ließ nicht ab mit seinen Mahnungen, aber da bemerkte er plötzlich die Weizenkörner. Er fragte erstaunt: Ernährst du dich von Weizenkörnern? Der Vogelfänger sah sich ein Stück näher am Ziel und sagte erfreut: Nein, die sind nicht für mich. Weißt du, sie gehören den Waisenkindern. Der Vogel sagte: Den Waisenkindern? Was machen sie dann bei dir? Der Vogelfänger: Die Menschen haben sie mir anvertraut, damit ich sie aufbewahre. Der Vogel fragte: Willst du damit sagen, dass ich sie auch nicht aufpicken darf, obwohl ich ein Reisender bin und keinen Proviant habe? Der Vogelfänger: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Sünde, vielleicht auch nicht. Der Vogel: Mein lieber Einsiedler, du bist doch ein frommer Mann und musst eigentlich wissen, ob es erlaubt ist, dass ein hungriger Vogel auf Reisen diese Körner, die den Waisenkindern gehören, essen darf oder nicht. Schadet es denn der Schöpfung, wenn ich nur einige von diesen Körnern wegnehme? Nein, sicherlich nicht. Es ist bestimmt keine Sünde und Gott wird sich sogar freuen. Solche Weizenkörner sind für einen Vogel wie mich nicht verboten, sie sind absolut erlaubt. Da sagte der Vogelfänger: Das ist deine Sache, jeder muss selber Rechenschaft ablegen. Du kannst davon essen, aber das musst du selber wissen. Wenn die Weisen, denen diese Körner gehören, kommen und feststellen, dass welche fehlen und nach dem Grund fragen, musst du dafür gerade stehen. Wenn du dir von dem Weizen nimmst und verschwindest, werden sie denken, dass ich ihn an mich gerissen habe. Dann werden sie nicht mehr in mich vertrauen. Du musst mir dafür bürgen, dass du die Verantwortung übernimmst.
Die Geschichte aus dem Masnavi von Mulavi Rumi werden wir beim nächsten Mal fortsetzen. Es folgt die Erklärung eines Sprichwortes, und zwar lautet es: Adu shavat sabab khair agar khoda khahad. Ein frommer Mann ging auf den Stadtbazar eine Kuh kaufen und kehrte nach Hause zurück. Es war ein ansehnliches Tier, und als ein Räuber die beiden sah, kam er auf den Gedanken, die Kuh zu stehlen. So verfolgte er heimlich den Mann. Plötzlich bemerkte er, dass auch ihn jemand wie ein Schatten verfolgt. Da fragte er: Wer bist du denn da? Was machst du an meiner Seite? Da sagte der andere: Ich bin ein Dämon und habe mich in einen Menschen verwandelt, damit ich diesen frommen Mann umbringe, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und warum verfolgst du ihn? Der Räuber erklärte: Ich bin ein Dieb. Diese Kuh da, die der Mann bei sich führt, gefällt mir. Die muss mir gehören. Der Dämon sagte: Wir wollen also beide etwas von ihm. Ich will ihn töten und du willst seine Kuh. Ja, rief der Dieb. Wir sind also Kumpanen, bis wir beide erreichen konnten, was wir vorhaben. Der fromme Mann war an seinem Haus angelangt. Es war dunkel geworden. Er brachte die Kuh in den Stall, tränkte sie und gab ihr Heu zu fressen. Dann ging er ins Zimmer, um zu schlafen. Inzwischen hatten sich der Dämon und der Dieb auch schon ins Haus geschlichen. Da ging es dem Dieb plötzlich wie folgt durch den Kopf. Wenn der fromme Mann merkt, dass der Dämon ihn umbringen will und aufwacht, was dann? Habe ich dann noch Zeit, die Kuh zu stehlen? Und der Dämon dachte insgeheim, was ist, wenn der Dieb die Kuh sieht und dabei Lärm macht, der Mann aufwacht und ich ihn nicht mehr umbringen kann? So hatten Dämon und Dieb jeder für sich Bedenken. Da sagte der Dieb zum Dämon, »Hör zu, Kumpel, es ist besser, wenn ich zuerst die Kuh stehle und du dich dann ans Werk machst. Das ist gescheiter. Ich habe Angst, dir wird es nicht gelingen, den Mann umzubringen, und dann kann ich nicht mehr die Kuh stehlen.« Der Dämon aber meinte, »Du, es ist besser, wenn ich erst den Mann töte, und dann kannst du die Kuh in Ruhe stehlen.« Der Dieb widersprach, »Ich habe doch als erster diesen Mann mit seiner Kuh gesehen.« Der Dämon, »Du bist ihm wegen der Kuh nachgelaufen, aber ich bin ihm selber nachgelaufen. So lass mich erst meine Sache erledigen.« Der Dieb, »Ach, du bist ein Dämon und hast einfach keine Ahnung. Willst du, dass ich dafür sorge, dass du das Morden bereust?« Der Dämon, »Und du bist ein Dieb und weißt nicht Bescheid. Willst du, dass ich dafür sorge, dass dir die Lust vergeht, von dieser Kuh auch nur zu träumen?« Da rief der Dieb in Richtung Zimmer, wo der fromme Mann schlief. »Mensch, steh bloß auf, dieser Dämon hier will dich umbringen.« Und gleich schrie auch der Dämon noch lauter, »Steh auf, warum schläfst du? Ein Dieb hat es auf deine Kuh abgesehen.« Der fromme Mann wachte auf und rief die Nachbarn um Hilfe. Sofort eilten diese mit Steinen und Stöcken herbei und fielen über den Dämon und den Dieb her. Die konnten sich mit Mühe und Not vor ihnen retten und die Flucht ergreifen. Einer der Nachbarn fragte den frommen Mann, »Wusstest du, dass der Dämon und Dieb in deinem Haus waren?« Da antwortete der fromme Mann, »Nein, ich hatte keine Ahnung davon. Aber sie haben sich gestritten und davon bin ich aufgewacht und so kam es, dass mein Leben und Gut bewahrt blieben. Ihr Streit war für mich etwas Gutes, denn Adu Shavat Sababecheir Agar Chodachahat, der Feind verursacht etwas Gutes, wenn Gott es so will. Dieses Sprichwort verwendet man heute, wenn jemand vor einer Gefahr gerettet wird, weil sich seine Feinde uneins geworden sind.«
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahab Bukhari mit dem Titel Manu Bishnos. Das heißt, kenne mich.
منو عاشقونه بشناس دلمو دوباره بشناس منو با دلی که جز تو چاره ای نداره بشناس منو پر کن از بهونه تازه کن مثل جوون شهرت کن از این همه بنبست تا شبای عاشقون. من به تو دل داده بودم، قلب تو پناه من بود، تو تمومی سفرها چشم تو به راه من بود. منو میشناسی همیشه، من گل باغ تو بودم، با تو از قصه نگفتم گرچه هم داغ تو بودم. منو پر کنم کن مثل جوونه، رد کنم این همه بنگر تا شبای عاشقونه. اشک چشمامو رصد کن، منو از مدار تلخ این شب گلایه رد کن. ای تراوت بهاری، آتش همیشه جاری، واسه من عین نیازه هرچی داری و نداری. من به تو دل داده بودم، قلب تو پناه من بود، تو تمومی سفرها چشم تو به راه من بود. منو میشناسی همیشه، من گل باغ تو بودم، با تو از قصه نگفتم گرچه هم داغ تو بودم. منو پر کنم تازه کن مثل جوونه، رد کنم این همه بنبست تا شبای عاشقونه. منو پر کن از بهونه، تازه کن مثل جوونه، رد کنم از این همه بنبست تا شبای عاشقونه. منو پر کن از بهونه، تازه کن مثل جوونه، رد کنم از این همه بنبست تا شبای عاشقونه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Heute möchten wir Sie mit einem weiteren iranisch-islamischen Gelehrten und seinen Errungenschaften in der Medizin bekannt machen. Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina, 1980 bis 1037, der den Beinamen Sheikh al-Rais trug, ist ein iranischer Gelehrter gewesen, der besonders für sein Wissen in der Philosophie der Medizin und der Mathematik bekannt wurde. Er wurde in Afshane in Bukhara geboren. Sein Vater Abdullah kam aus Balch. Ibn Sina, der im Westen als Avicenna bekannt ist, schloss als Kind mit dem Koran und der Literatur, dem Religionsrecht und dem indischen Recht in Bekanntschaft. Mit 10 Jahren hatte er sich den gesamten Koran im Gedächtnis eingeprägt. Mit 16 war Ibn Sina bereits als Arzt berühmt geworden und viele andere Heiler gestanden seinen hohen Wissensstand in der Medizin ein. Als der Samanidenherrscher Nuhb ibn Mansur erkrankte, vermochte kein anderer ihn zu heilen als Abu Ali Sina. Dadurch zog er das Wohlwollen des Samanidenherrschers auf sich. Dieser erlaubte ihm, die Bibliothek der Samaniden zu benutzen. Avicenna nutzte die Gelegenheit, um sich innerhalb von 2 Jahren das Wissen des Bibliotheksschatzes anzueignen. Darüber berichtete er selber: »Ich hatte ein Gebäude mit vielen Kammern vor mir, und in jeder Kammer standen zahlreiche Truhen voller Bücher, die einem bestimmten Fach der Wissenschaft gewidmet waren. Einige Bücherlagen hatten mit der Literatur, andere mit dem Religionsrecht, ein Teil mit der Medizin und der Rest mit den geläufigen Wissenschaften zu tun. Ich habe die Bücherliste der Vorgänger studiert und mir jedes Buch, das ich wollte, aus der Bibliothek entnommen. Ich habe dort Bücher gelesen und mir ihr Wissen angeeignet, die ich vorher nie gesehen und deren Titel ich nie zuvor gehört hatte. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich den gesamten Wissensschatz studiert, und ab da blieb mir nichts mehr verhüllt. Der Unterschied zwischen heute und jener Zeit ist der, dass damals mein Gedächtnis besser und aufnahmebereiter war und heute mein Denken klarer und meine Kenntnisse reifer geworden sind.« Avicenna ist das bekannteste Gesicht der Medizin während der Blütezeit der iranisch-islamischen Zivilisation. Sein wichtigstes Werk in der Medizin ist sein Buch Qanun at-Tibb, Kanon der Medizin oder einfach Qanun. In der damaligen Medizinwissenschaft stand in keinem anderen Werk so umfassend über die Medizin geschrieben. Nicht ohne Grund hat das Werk Qanun von Ibn Sina, Avicenna, nachdem es übersetzt worden war, viele Gelehrten und Mediziner im Westen auf sich aufmerksam gemacht und wurde als Grundlagenwerk an den medizinischen Hochschulen gelehrt. Avicenna widmete sich in seinem Werk auch den Ansichten der griechischen Gelehrten Gallen und Aristoteles. Avicenna oder auf Persisch Ibn Sina hat die Ansichten von Galen in der Medizin in seinem Werk Kanon der Medizin sehr gut wiedergegeben. Für viele Mediziner in Europa waren die Originaltexte von Galen in Griechisch schwierig nachvollziehbar. Und um diese Texte besser verstehen zu können, nahmen sie die Übersetzung des Kanon von Avicenna zu Hilfe. Übrigens entstanden viele Übersetzungen des Qanun im 16. Jahrhundert nach Christus. Ibn Sina schrieb das Werk Kanon der Medizin über eine längere Zeit hinweg, während er sich in verschiedenen Städten wie Gurgan, Rey und Hamedan aufhielt. Es ergab sich diese geregelte Zusammenstellung des medizinischen Wissens, das er damals besaß. Das Werk Qanun bestand aus 5 Büchern. Im ersten Buch hat Ibn Sina allgemeines Wissen über den menschlichen Körper und Krankheiten, die Gesundheit und Arzneimittel zu Krankheiten in Behandlungen niedergeschrieben. Dieses Buch wurde 1905 ins Französische und 1940 ins Englische übertragen. Das zweite Buch, des Qanun, war den Eigenschaften von Heilpflanzen gewidmet. Die italienische Übersetzung dieses Buches ging 1593 in Rom in den Druck. Ibn Sina hat das dritte Buch den Krankheiten jedes Körperorgans gewidmet und im vierten Buch über die verschiedenen Arten des Fiebers, Krankheitssymptome, Diagnose, Chirurgie und weitere Themen geschrieben. Schließlich beschreibt Abu al-Sina im fünften Buch Arzneimittelmischung und deren Herstellung. Ibn Sina hat in seinem Buch auch persönliche Erfahrungen und Standpunkte unterbereitet. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Buch Qanun von Ibn Sina nicht nur die Grundlagen der Medizinwissenschaften enthält und über Krankheiten und Heilungsmöglichkeiten berichtet, sondern alle Informationen und Kenntnisse der griechischen und arabischen Medizin jener Zeit in sich vereinte. Er hat die Beschreibung von Physiologie auf den Ansichten von Gallen aufgebaut. Einen Teil der Heilmittelkunde und der pflanzlichen Arzneimittel hat er aufgrund des Schriftstückes von Dioskurides zusammengestellt. Der Arzt Avicenna hat seine klinischen Beobachtungen über die verschiedenen Krankheiten, von Hauterkrankungen und Lungenkrankheiten bis zu Störungen des Nervensystems und seelischen Leiden schriftlich festgehalten. Eine weitere Besonderheit in seiner Vorgehensweise im Qanun ist, dass er den Test von Arzneimitteln betont. In dem Teil, in dem er sich mit den Heilmitteln befasst, und dieser Teil ist bereits für sich alleine für die Arzneimittel- und Pflanzenkunden von Bedeutung, verschiedene Regeln aufgestellt und hat dabei immer unterstrichen, dass Teste zur Feststellung der Wirkung von Arzneimitteln durchzuführen sind. Ibn Sina hat außer seinem Werk Qanun auch mehrere andere Bücher über die Medizin geschrieben. Unter anderem schrieb er, um die theoretischen und praktischen Grundsätze der Medizin einprägsamer zu machen, einen Gedichtsband darüber, der als Ojuzatofitip bekannt wurde. Das Werk wurde als Gedichtsband des Ibn Sina vom 13. bis 17. Jahrhundert mehrmals ins Lateinische übertragen. Der iranische Forscher und Arzt Dr. Veloyati sieht in dem Gedichtsband von Ibn Sina eine zusammenfassende poetische Umsetzung des Qanun. Ibn Sina, sprich Avicenna, hat zu verschiedenen medizinischen Themen wie Krämpfe, Herzleiden und so weiter Abhandlungen geschrieben. Sie wurden zu seiner Zeit und in den nachfolgenden Epochen von Forschern begrüßt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Iraj Bastami mit dem Titel Vatane Man, auf Deutsch Mein Heimatland.
وطن ای خطه ایران مهین وطن ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه
Thank you. قامت بسیار
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Ein weiterer Eckpfeiler der allgemeinen Moral, die Einheit und Frieden mit sich bringt, ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Friede und Einheit sind zwei wichtige Faktoren für die Moral auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn der Gesellschaft der Geist der Einheit eingehaucht wird, wächst in ihr von selber die Kultur der Freundschaft und des friedlichen Zusammenlebens. Ein weiterer Eckpfeiler für eine Allgemeinmoral, der in engem Zusammenhang mit Einheit und Frieden steht, ist das Prinzip der Edalat, der Gerechtigkeit. In jedem System, in dem Gerechtigkeit herrscht, wird auch der Wunsch nach Frieden und Konvergenz aufkommen. Adelgerechtigkeit bedeutet nämlich, dass jeder genau den Platz einnimmt, der ihm gebührt. Und weil in diesem Falle nirgendwo mehr etwas von Benachteiligung oder Rechtsverletzungen zu spüren ist, werden alle Voraussetzungen für die Herstellung von Einheit und Frieden und Sicherheit vorliegen. In der islamischen Kultur nimmt Adl, die Gerechtigkeit, einen bedeutenden Platz ein, sowohl in der Schöpfungsordnung als auch in der islamischen Gesetzesordnung. Imam Ali, Friede sei ihm, ein vollständiges Sinnbild für die Gerechtigkeitsliebe, sagt: Die Gerechtigkeit ist eine Grundlage, auf der die gesamte Schöpfungswelt fest aufgebaut wurde. Wenn es in der Daseinswelt diese erstaunliche Ordnung und Harmonie gibt, so deshalb, weil jedes Ding seinen eigenen, eine spezifische Aufgabe erfüllenden Platz einnimmt. Dank dieser Adle Taqwini, die Gerechtigkeit in der Schöpfung, genießen alle Dinge in der Schöpfung ein allgemeines Gleichgewicht, und dieses Gleichgewicht in der Schöpfung erlaubt es auch allen Menschen auf der Welt, in Ruhe und Sicherheit zu verbringen. Gott, der die Welt aufgrund der Gerechtigkeit erschaffen hat, stellte nicht nur in der Schöpfung eine gerechte Ordnung her, sondern lässt auch die Gerechtigkeit Mittelpunkt seiner Gebote sein. Er sagt in der Sure 16 Nahl im Vers 90: Allah gebietet Gerechtigkeit und Güte.
Thank you.
Imam Ali, Friede sei mit ihm, den der libanesische christliche Schriftsteller George Jordak die Stimme der menschlichen Gerechtigkeit in der menschlichen Welt nennt, hat inspiriert vom Wort Gottes über den Sinn der Gerechtigkeit und ihre Rolle gesagt. Gott, der Gepriesene, hat die Gerechtigkeit dazu bestimmt, das Leben der Menschen zu festigen und zu erhalten. Denn sie führt zu Abstinenz von der Verletzung von Rechten und von Unterdrückung und Unrecht und dem Sündigen und ist ein Wegbereiter für den Islam. Die Beständigkeit einer Ordnung hängt also zweifelsohne von der Gerechtigkeit ab, da in einer gerechten Ordnung kein Unrecht geschieht. In einer gerechten Ordnung herrscht eine geeignete Atmosphäre und sind die geeigneten Bedingungen für das Wachstum des Islams vorhanden. In einer gerechten islamischen Ordnung darf also unter keinen Umständen und unter welchen Vorwand auch immer die Gesellschaft den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Gott nennt die Verwirklichung der Gerechtigkeit eine Pflicht, die besonders denen obliegt, die fest und wahrhaftig an den Islam glauben. Daher spricht er zu ihnen im Vers 8 der Sure 5, Maida: O die ihr glaubt, seid in allen Angelegenheiten wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher, und fürchtet den Ungehorsam gegenüber Allah, der die Gerechtigkeit geboten hat. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Die Gerechtigkeit ist ein breiter Weg, den alle, ungeachtet jeglicher Privilegien, gehen müssen. Mit anderen Worten, ist niemand, egal welche politische oder gesellschaftliche oder wirtschaftliche Position er besitzt, berechtigt, gegen das Prinzip der Gerechtigkeit zu verstoßen. Dies gilt insbesondere für eine gerechte islamische Gesellschafts- und Staatsordnung. Denn in einer solchen müssen alle gottesfürchtig handeln und davon überzeugt sein, dass Gott alle ihre Taten sieht und über alles im Bilde ist. In dieser idealen Ordnung glaubt jeder daran, dass er am jüngsten Tag gemäß der göttlichen Gerechtigkeit Rechenschaft über seine Taten ablegen muss. Er weiß, es wird ein Gericht geben, vor dem auch die kleinsten guten und schlechten Taten sich manifestieren werden und vor dem keine Rechtfertigungen für Böses möglich sind. Ungerechtigkeit bedeutet den Weg der Gerechtigkeit verlassen. Sie gefällt niemanden, während die Gerechtigkeit im Gegenteil dazu, weil sie in der Urseele aller Menschen verankert ist, allgemein begrüßt und geliebt wird. Imam Sadiq, Friede sei ihm, hat den wünschenswerten Segen der Gerechtigkeit für den Menschen wie folgt umschrieben: Gerechtigkeit ist süßer als Honig, weicher als Butter und wohlriechender als Moschus. Kafi, Band 2, Seite 147. Natürlich darf die Forderung nach Gerechtigkeit keine leere Parole sein und instrumentalisiert werden. Die Menschen kommen erst dann in den Genuss von Gerechtigkeit, wenn sie in ihrem Leben spürbar wird und sie im gesellschaftlichen Leben Zeuge von konkreten Beispielen für die Gerechtigkeit werden. Dies ist eine Tatsache und daher betont Gott die Praktizierung der Gerechtigkeit und spricht im Vers 58 der Sure 4 Nisa. Allah befiehlt euch, wenn ihr zwischen den Menschen richtet und über sie regiert, in Gerechtigkeit zu richten und zu regieren. Wie trefflich und wertvoll ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Nicht nur in der Politik und der Gerichtsbarkeit, sondern auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens soll Gerechtigkeit zur Geltung kommen. Auf kultureller, wissenschaftlicher und Bildungsebene, ebenso wie in der Wirtschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt lautet, dass erst dann die Gerechtigkeit von der Allgemeinheit als wahr empfunden und ernst genommen wird, wenn die Verantwortlichen an der Spitze alle gerecht vorgehen. Nur dann kann die Gerechtigkeit ihre besondere Bedeutung gewinnen und in der Gesellschaft verankert werden. Als Imam Ali, Friede sei mit ihm, nach langen Jahren, in dem ihm die Statthalterschaft des Propheten vorenthalten worden war, schließlich auf Drängen des Volkes die Zügel in die Hand nahm, wollte eine opportunistische Gruppe ihn dazu bringen, dass er auf Gerechtigkeit verzichtet, damit er seine Position festigt. Er aber sagte unbeirrt und klar: Befiehlt ihr mir, dass ich Erfolg suche, indem ich diejenigen unterdrücke, über die ich als Sachwalter eingesetzt wurde? Ihr verlangt von mir, dass ich die Gerechtigkeit zu Füßen der Politik und Herrschaft opfere. Bei Allah, ich werde mich dem nicht nähern, solange die Zeit läuft und solange ein Stern den anderen verfolgt. Dies entnehmen wir der 126. Predigt Alis im Nahjul Balagha.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.